Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite her. Und ein herzlicher Dank an Kurt für den eindrücklichen Bericht von seiner Tätigkeit. Ich habe ein eigenartiges Thema mitgebracht heute Morgen. Was ist das Wichtigste im Christsein? Und zwar kommt zu einer Beobachtung, die ich mache in letzter Zeit. Es hat eine Verschiebung stattgefunden, weg von Jesus zum Heiligen Geist. In der Christenheit, die an Jesus glaubt und die Bibel noch ernst nimmt. Mir fällt auf, dass immer mehr zum Heiligen Geist bettet wird, wo früher noch gar nicht erlaubt war. Mindestens in den evangelikalen Kreis, da betet man zu Jesus. Und mir fällt auch auf, dass in den Zeugnissen, die so kommen, dass immer mehr der etwas gilt, wo Kraft vom Heiligen Geist erlebt hat, in dem etwas Besonderes passiert ist. Das hat mich stutzig gemacht, weil als ich noch studiert habe, damals auf Chisona, da hat man uns den Vorwurf gemacht, ihr redet immer zu viel von Jesus. Eigentlich müssen wir doch die Dreieinigkeit betonen und vor allem Gott auch als Schöpfer. Das ist doch entscheidend und nicht nur Jesus. Also, die Frage ist, was ist jetzt das Wichtigste? Kann man das so separieren? Kann man sagen, also Jesus ist der Wichtigste oder der Heilige Geist, der uns Kraft gibt zum Leben oder Gott, der die Welt geschaffen hat? Was ist am wichtigsten? Und dieser Frage wird im ersten Teil von dem Text, den ich nachher vorlesen werde, ein bisschen nachgehen. Ich bin darauf gestoßen, auf das Thema, wo ich wieder mal Matthäus 17 gelesen habe. Dort hat es einen Satz drin, der mich inspiriert hat. Und dort heisst nämlich, sie sahen niemand als Jesus allein. Sie sahen niemand als Jesus allein. Das ist auf dem Berg von der Verklärung war. Man weiß nicht genau, welcher Berg das war, ob es der Tabor war oder der Hermon. Ist auch nicht so wichtig. Wichtig war, dass Jesus mit drei Jüngern auf den Berg aufgegangen ist und dort eine andere Gestalt bekommen hat. Und plötzlich war er umgeben von zwei Koryphäen aus dem Alten Testament, von Mose und von Elia. Die Jünger, die mit dabei waren, sind ausgeflippt und gesagt, jawohl, da möchten wir gerne bleiben. Wir machen drei Hütten. Eine für dich, Jesus, eine für den Mose und eine für den Elia. Und es heisst dort, wo der Petrus das gesagt hat, er ist gar nicht so recht rausgekommen. Und als er aufschaut, sind die zwei vom Alten Testament nicht mehr da. Sie sahen niemand als Jesus allein. Dieser Frage wird ein bisschen nachgehen heute Morgen. Was ist denn das Wichtigste? Ist der Vater das gleiche wie der Sohn und wie der Heilige Geist? Oder gibt es da Unterschied? Ist die Frage überhaupt wichtig? Könnte man nicht einfach immer zum dreieinigen Gott beten? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die einen beten jetzt halt gern zum Vater im Himmel. Die anderen beten lieber zu Jesus und die anderen zum Heiligen Geist. Kommt, ist das darauf an. Ich möchte als erstes einmal sagen, Gott, der Vater im Himmel, den können wir nicht sehen. Und zwar hat man den nie gesehen und man kann ihn nie sehen. Gott, der Vater. Ich zitiere 1. Timotheus 6, Vers 16. Kein Mensch hat Gott je gesehen und kein Mensch kann ihn jemals sehen. Und ich den Satz mal zitiert habe in einer Gemeinde, ist nachher eine Frau auf mich zugekommen und hat gesagt, also ich will im Fall Gott sehen im Himmel. Und jetzt sagst du, wir werden den Vater im Himmel nicht sehen. Ich habe nicht gesagt, wir sehen Gott nicht im Himmel. Ich habe gesagt, der Vater ist unsichtbar und bleibt unsichtbar. Der Sohn, der hat es nicht immer schon gegeben. Vom Sohn heißt es nämlich im Psalm 2, dass er gezeugt worden ist. Der Vater hat ihn gezeugt, das heißt, er ist entstanden durch den Willen vom Vater im Himmel. Der Sohn ist also nicht in dem Sinn gleich alt wie der Vater im Himmel. Ich würde es mal ein bisschen gern mit einem Bild, das ist der Vers, den ich erwähnt habe, 1. Timotheus 6, Vers 16, mit einem Bild zeigen. Kein Mensch hat Gott je gesehen und kein Mensch kann ihn jemals sehen. Übrigens in der Offenbarung. In der Offenbarung taucht Gott ein einziges Mal auf, und zwar als einer, der nicht definiert werden kann. Der, der in der Offenbarung handelt, das ist immer Jesus, als das Lamm Gottes. Er ist der CEO im Himmel. Er ist der, wo alle Fäden zusammenlaufen. Er ist der, der die Geschichte von dieser Welt zum Ende führt. Aber auf das komme ich noch. Offenbarung 4, Vers 2 haben wir eine einzige Stelle, wo Gott beschrieben wird. Dort heißt es nämlich, ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß. Punkt. Jemand steht nicht. Ist ja kein vollständiger Satz. Darum hat der Luther übersetzt, saß er oder saß jemand. Aber im Griechischen steht der Kreis, keine Person. Wird einfach beschrieben, wie die Person ausgesehen hat dort auf dem Thron. Ich habe ein Bild gefunden, wo dem vielleicht ein bisschen nachkommt. Man sieht den Thron und dort ein helles Licht. Es hat geleuchtet wie Edelstein. Verschiedene Edelsteine werden sogar aufgeführt. Aber Gestalt selber wird nicht beschrieben. Ich bin dann ein bisschen auf die Suche gegangen. Ist das überhaupt so? Gibt es nicht Stellen in der Bibel, wo ihn genauer beschreiben? Und eine interessante Stelle, wo der Johannes auch in der Offenbarung immer wieder Bezug nimmt, ist Hesekiel. Hesekiel 1 ist ein bisschen etwas angedeutet, was dort von Gott gesagt wird. Oder der Jesaja bei seiner Berufung. Ich habe Gott gesehen. Und darum kann ich nicht mehr weiterleben. Mein Leben ist verwirkt. Wer Gott sieht, der kann nicht mehr leben. Wir haben den Mose auf dem Berg, auf dem Sinai. Wir haben den Elia auf dem Berg, auf dem gleichen Berg. Übrigens wie der Mose damals, auf dem Sinai, wo Gott begegnet sind. Aber sie haben nicht eine Gestalt beschrieben. Sie haben einfach gespürt, Gott ist da. Wie ist es das mit die Dreieinigkeit? Ich habe es einmal probiert, beschrieben mit einer Pyramide, mit einer dreiseitigen Pyramide. Das ist eine Pyramide, wo Gott beschreibt. Und zwar Gott als der Vater, das wäre jetzt die Hinterseite, wo man eben nicht sieht. Gott als der Sohn und Gott als der Heilige Geist. Hoppla, das sieht man, hast du nicht. Das soll der Heilige Geist sein. Alles ist die gleiche Pyramide. Aber mit verschiedenen Seiten auf dieser Pyramide. Ich habe es einmal probiert, eine Pyramide von oben anzuschauen, also vom Spitz an abwärts. Das ist Gott. Und Gott ist der Vater, Gott ist der Sohn und Gott ist der Heilige Geist. Alle zusammen sind Gott. Also man kann das nicht separieren, sondern sie sind alle Gott. Und Gott ist, nein, ich muss es so sagen, der Vater ist nicht der Sohn, das ist nicht das Gleiche. Und der Vater ist auch nicht der Heilige Geist. Und der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Es sind drei verschiedene Einheiten. Der Sohn, der ist der uns Menschen zugewandte Gott. Der Gott, den wir sehen können oder haben können sehen. Jetzt sehen wir ihn ja auch nicht. Auf das komme ich nachher noch. Wir sehen Jesus nicht. Wir erwarten einfach, wie er versprochen hat, dass er da ist, in unserer Mitte. Für mich ist das manchmal komisch. Ich bin Prediger. Und denke, jetzt sitzt auf dem Stuhl, da sitzt Jesus. Und lasse meiner Predigt zu. Was denkt der sich echt damit? Er ist da, aber unsichtbar, in unserer Mitte. Können wir nicht sagen, ja, der Heilige Geist ist da. Ist er auch? Wenn ich predige, dann predige ich pauschal. Alle hören verbal die gleichen Worte, aber der Heilige Geist transponiert das, was ich sage, in eine persönliche Situation hinein. Das ist das, was der Kurt vorhin hat versucht zu sagen. Er tut das in unserer Hilflosigkeit zu etwas Brauchbarem machen, wo er dahinter steht. Das ist die Arbeit vom Heiligen Geist in unserer Mitte. Auch der Heilige Geist ist eine Person. Er ist nicht einfach irgendein undefinierbares Wesen, das irgendwo schwebt. Wir lesen zum Beispiel Eigenschaften vom Heiligen Geist. Er denkt mit. Das sind alles Zitate aus der Bibel heraus. Also nicht etwas, was ich ihm unterstelle. Er denkt mit, er hat einen Willen, er redet, er gibt Menschen den Auftrag. Zum Beispiel, dass der Paulus oder Saulus damals und der Barnabas auf die erste Missionsreise gegangen sind, ist Initiative vom Heiligen Geist. Wo sie betet und fastet haben, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus, Saulus und Barnabas. Also der redet, er bewirkt etwas, er bewirkt auch die Wiedergeburt oder die Geburt von oben, wie es wörtlich heißt in Johannes 3. Er ist nicht an unsere physikalischen Gesetze gebunden, das heißt, während wir hier im Freiescheid zusammensitzen, kann er gleichzeitig in Winterthur oder in Manila wird schon vorbei sein, Gottesdienst. Du hast etwas erzählt von Nacht um 2 Uhr Sitzung, wenn man global denkt. Er ist gleichzeitig an den verschiedensten Orten. Er konnte bei den Emmaus-Jüngern sein. Und kurz nachher war er schon in Jerusalem gewesen, bei den Jüngern, die versammelt waren. Also das ist Eigenschaft vom Heiligen Geist. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt: Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eine Einheit, sind nicht drei Götter. Das behauptet ja die Moslem. Wenn sie mit einem Moslem über Gott redet, dann wird er als einer von den ersten Sätzen sagen, ihr glaubt ja an drei Götter. Das ist viel Götterei und das dürfen Moslem nicht. So hat mir schon Moslem gesagt. Wir glauben an einen Gott, das ist Allah, und ihr glaubt an drei Götter. Und bis mit dem einmal das versucht hat zu erklären, wie das ist mit der Dreieinigkeit, ist unheimlich schwierig. Jetzt will ich aber schnell die Geschichte anschauen, die ich am Anfang erwähnt habe, Matthäus 17. 6 Tage später ging Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider strahlten hell. Dann erschienen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Petrus rief, Herr, hier gefällt's uns. Hat das einmal da mitgebracht. Herr, hier gefällt's uns. Wenn du willst, werden wir dir 3 Hütten bauen. Für dich, für Mose und für Elia. Noch während er so redete, hüllte sie eine leuchtende Wolke ein. Und aus der Wolke hörten sie eine Stimme. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Also die Stimme wäre jetzt der Heilige Geist gewesen oder der Vater im Himmel. Mein Sohn müsste der Vater im Himmel gewesen sein. Auf ihn sollt ihr hören. Bei diesen Worten fielen die Jünger erschrocken zu Boden. Aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sprach, steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie aufsahen, sahen sie nur noch Jesus. Das ist die Geschichte, die auf dem Berg stattgefunden hat. Jesus hat ja aus der grossen Masse der Leute, die ihm nachgefolgt sind, eine Auswahl getroffen. Er hat 12 Leute, 12 Männer, hat er in seinen engsten Kreis berufen. Und von einer besonderen Situationen gehabt, hat er 3 von aus diesen 12 noch ausgewählt. Also der harte Kern, könnte man sagen. Bei der Auferweckung von der Tochter vom Jairus sind nur die 3 dabei gewesen. Auf dem Berg da sind nur die 3 dabei gewesen. Und in Gethsemane hat er die 3 ein bisschen auf die Seite genommen. Ich kann sich fragen, Jesus, das kannst du doch nicht machen. Es gibt doch Rivalitäten. Es gibt doch Neid, Eifersucht. Wieso dürfen die 3 und wir nicht? komme auf den Gedanken nochmal, dass Sie heute Morgen da sind. Das ist ein Auswahlprinzip von Jesus. Wir wären nicht zum Glauben gekommen, wenn nicht Jesus uns ausgewählt hätte. Die Bibel geht sogar noch weiter. Vor Anbeginn der Welt, bevor die Welt geschaffen worden sind, sind wir ausgewählt worden. Und wenn Sie mich fragen, wieso ich? Wieso hat Jesus ausgerechnet mich geholt? Da kann ich Ihnen sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wieso, dass er jetzt den Petrus, den Jakobus und Johannes ausgewählt hat. Das ist sein Geheimnis. Aber er hat an uns gehandelt. Und jetzt fragen wir uns mal, warum ausgerechnet der Mose und der Elia? Warum kommen die zwei zu Jesus? Sie kommen übrigens, um mit ihm zu diskutieren, was jetzt denn in den nächsten Tagen passiert. Sie sind nämlich von dem Berg aus schnurstracks nach Jerusalem marschiert. Dort ist Jesus verhaftet worden, gekreuzigt worden, gestorben. Und dort ist er auferstanden am dritten Tag. Mose und Elia haben mit Jesus diskutiert, wie er die Zeit übersteht, die jetzt vor ihm liegt. Warum jetzt aber gerade die zwei? Es sind zwei, die Gott schon erlebt haben auf dem Sinai. Der Mose, wo er die zehn Gebote bekommen hat, wo er das Modell gesehen hat von der Stiftshütte. 40 Tage war er dort auf dem Berg Sinai gewesen. Der Elia, der ist vom Karmel schnurstracks südwärts gelaufen, etwa 300 Kilometer Luftlinie, bis er am Sinai war. Und dort ist ihm Gott begegnet. Das Besondere bei Elia ist, dass er nicht gestorben ist, im Gegensatz zu Mose. Bei Mose heisst es, er ist gestorben und Gott hat ihn begraben. Bei Elia heisst, er ist abgeholt worden mit einem feurigen Wagen. Die beiden sind da. Übrigens ein kleines Detail. Der Mose hätte nicht dürfen nach Kanaan hinein. Gott hat ihm verboten. Du stirbst vor dem Jordan. Der Mose ist doch noch nach Kanaan gekommen. Einfach ein paar Jahrhunderte später ist er auf dem Berg da dabei. Der Mose, der symbolisiert das Gesetz. Und der Elia, der symbolisiert Propheten. Und wenn die Bibel das Alte Testament zusammenfasst, dann fasst sie diesen zwei Begriffe das Alte Testament zusammen. Das Gesetz und die Propheten. Wo Jesus mit den Emmaus-Jüngern gelaufen ist. Dürfte ich ein bisschen Wasser haben vielleicht. Wo Jesus mit den Emmaus-Jüngern gelaufen ist, hat er über das ganze Alte Testament mit ihnen geredet. Das Gesetz und die Propheten. All das ist eine Zusammenfassung vom Alten Testament. Vielleicht zwei Sachen noch, die interessant sind in dem Zusammenhang. Ich werde etwa die gefragt, kenne ich denn eigentlich meine Frau noch im Himmel? Ich bin voll überzeugt, ja, wir kennen einander. Oh, wunderbar, danke vielmals. Wir haben verschiedenste Hinweise, dass wir tatsächlich einander kennen. Zum Beispiel zitiert Jesus etwa die Abraham, Isaac und Jakob. Und ihr werdet mit ihnen zu Tische sitzen. Die kennt man. Elia, der Mose, das sind bekannte Grössen. Und wenn sie mir sagen, ja, ich bin nicht so berühmt wie die, spielt keine Rolle. Wir kennen einander. Und was überraschen wird sie? All unsere Behinderungen, all unsere Krankheiten, all das, was uns Schmerzen bereitet hat, das ist nicht mehr da. Dann sind wir nicht mehr im Himmel. Dort werden wir ganz normale, beschwerdefreie Menschen sein. Wir werden auch eine andere Gestalt haben als jetzt. Ähnlich wie Jesus nach der Auferstehung. Dort hat man ihn mit ihm können essen. Man hat ihn sogar können anlangen. Er hat den Thomas auffordert, gib deine Hand in meine Seite, das hast du doch wollen. Man hat ihn können sehen nach der Auferstehung. Und plötzlich ist er wieder verschwunden gewesen. Also man werden einen anderen Leib haben, aber man werden erkennbar sein. Interessant ist ein zweiter Punkt noch vor allem beim Petrus. Der möchte gern den Moment festhalten. Da bleiben wir. Auf dem Berg bleiben wir. Jesus und Elia und der Mose. Das ist doch schön, wir bauen gerade ein Haus oder drei Häuser. Ist typisch Mensch. Wenn wir etwas Grosses erleben, wenn Jesus uns in einer besonderen Art begegnet ist, dann möchten wir das so gern festhalten. Angenommen, Sie gehen an eine Konferenz und werden dort von einem Referat oder von einem Referent besonders gesegnet, dann möchten Sie gern das festhalten. So sollte es eigentlich sein im Alltag. Ich denke an eine Situation, wo wir in Schaffhausen waren. Da sind unsere Jungen, etwa die 15. glaube ich, an einer grossen Konferenz gewesen, Explo, damals, sind heimgekommen begeistert. Und was macht ein alter Mann? Wie kommen wir denn schon wieder runter? Das verrauchnet alles. Haben wir alles auch schon erlebt. Wir sind auch schon begeistert heimgekommen, aber das hebt nicht lang. So ist es aber bei den Jüngern gewesen. Sie müssen runter. Was treffen sie unten an? 9 Jünger, die nicht mehr rauskommen. Sollten einen Besessenen befreien von den Dämonen und können es nicht. Das ist die Realität. Wir können die grossen Momente können wir nicht konservieren. Die verblassen wieder. Sie sahen niemand. Ich bin mal bei dem halben Satz stehen geblieben, weil das doch unser Problem ist. Wir sehen Jesus nicht. Wir sehen ihn nicht, auch wenn wir gläubig geworden sind, auch wenn wir Grosses erlebt haben, auch wenn wir ihn gehört haben, auch wenn wir reingekommen haben, jetzt ist Jesus da und er redet zu mir. Wir sehen ihn nie. Es ist wie wenn ein Schleier vor der unsichtbaren Welt hängen würde, wo jetzt da in dem Fall auf dem Berg schnell weggezogen worden ist. Und sie sehen wenigstens die Beten. Oder wie in der Offenbarung, wo der Johannes einen Einblick überkommt in den Himmel und in all das, was dort passiert. Das sind Ausnahmen. Der Hiob zum Beispiel. Wir wissen aus Hiob 1 und 2, dass im Himmel über ihn verhandelt worden ist. Der Hiob hat das alles nicht gesehen. Hätte der gewusst, ich bin ein Versuchskaninchen, der Teufel will mich lecken, dann hätte er das mit Bravour gedreht. Ja, das ist jetzt meine Anfechtung. Er hätte das nicht gewusst. Normalerweise hängt wie ein Schleier vor der unsichtbaren Welt. Aber wir haben, und das kommen wir nochmal auf die Dreieinigkeit, wir haben ein Sonderangebot von Gott her bekommen. Der Heilige Geist, der besucht uns, so viel wir wollen. Ich habe in meinen Jahren, seit ich mit Jesus unterwegs bin, gemerkt, dass der Heilige Geist bei mir vor allem auch knüpft am Morgen früh, wenn ich meine Bibel lese. Heute Morgen habe ich lese immer ein Kapitel aus dem Alten Testament und dann noch einen kleinen Abschnitt aus dem Neuen Kapitel, aus dem Alten Testament, ist nicht so schön gewesen, die letzten paar Tage, bevor Jerusalem erobert worden ist. Aber im Neuen Testament, die Heilung vom Blindgeborenen. Wunderschön, wie der Blindgeborene Pharisäer fertig macht. Pariert, auf eine so feine, schöne Art. So etwas braucht der Heilige Geist, um mich ermutigen, für die Reise auf freien Stein. Ein Prediger geht ja meistens mit grossen Anfechtungen auf Kanzeln. Man macht nicht einfach, ja, die Predigt, die bringe ich auch noch fertig, sondern zitternd, sag ich es recht, Jesus, wenn du da sitzt, würdest du das auch so sagen, wenn ich jetzt rede? Der Heilige Geist schafft so bei mir auch meine entscheidenden Weichenstellungen im Leben. Die haben eigentlich alle beim Bibellesen stattgefunden. Plötzlich merke ich, jetzt ist es nicht nur Denksache, sondern jetzt redet er zu mir und verändert mich. Das ist das Werk vom Heiligen Geist. Aber das andere gilt eben auch. Wir werden ihn einmal sehen. Und zwar nicht, wie wir ihn uns vorstellen. Ich muss etwa die Bücher rezensieren, Neuerscheinungen. Jetzt ist gerade das Buch rausgekommen, The Chosen. Das ist ein neuer Film über Jesus, der in Amerika Furore gemacht hat. Und jetzt ist das Buch, wenigstens der erste Band gekommen, von Jesus, wie er gelebt hat auf dieser Erde. Und ich habe gedacht, mei, der hat Fantasie gehabt, der das Buch geschrieben hat. Der hat Zeug geschrieben, wo könnte passiert sein, oder wo einfach seiner Fantasie entsprungen hat. Zum Beispiel, dass der Petrus und der Matthäus Krach hatten miteinander. Dau und Krach, bevor sie berufen worden sind von Jesus. Das ist in dem Buch gestanden. Oder dass der Nikodemus fast ein Jünger geworden wäre von Jesus. Beinahe. So Zeug schildert er. Der stellt sich Jesus auf diese Art vor. Und ich habe mein Jesusbild. Vorne auf dem Buch steht ein Mann mit einem Bart. Das wird vermutlich Jesus, der Erwählte, darstellen. Ich weiß nur eins, wir werden Jesus sehen, so wie er ist. Habe ich in 1. Johannes 3 nachgelesen. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Das freue ich mich riesig, riesig. Wenn ich Abschied genommen habe von dieser Erde, dann werde ich Jesus sehen. Und ich werde ihm zu Füßen fallen und ihm nie, eine Ewigkeit lang, nie genug danken können, dass er mich als einer von seinen Leuten betrachtet hat und gerufen hat. Sie sahen niemand als Jesus allein. Das heisst, keine Spezialisten. Es gibt sie immer, Spezialisten, die finden, also ich habe dann noch etwas Neues entdeckt von Jesus. Und das müssten ihr eigentlich alle auch wissen. Keine Sonderlehre, Jesus und, das ist ja ein Kennzeichen der Sekte, Mormonen zum Beispiel. Da muss man die Bibel haben und das Buch Mormon. Oder Jesus und Tradition, katholische Kirche. Sie haben ihre Traditionen. Jesus und die Heiligen, die führen einem dann zu der Maria und Maria geht dann zu Jesus. Du kannst nicht direkt zu Jesus. Sie sahen niemand als Jesus allein. Auch nicht Formfragen sind entscheidend in der Gemeinde. Liedstil zum Beispiel. Kürzlich hatte ich einen am Telefon gehabt, der geschumpft über die neuen Lieder. Wo sind denn Paul Gerhardt-Lieder in unseren Gottesdienst? Ja, unsere alten Lieder, die kommen nicht mehr. Man kann sie bedauern. Welch ein Freund ist unser Jesus? Ich habe mich sehr gefreut, wo der gekommen ist. Ich als Alte. Das haben wir noch auswendig gesungen. Haben wir noch bei der Akka gesungen in Nordthailand. Die haben mal ein Einsatzlager geleitet dort. Ums Lagerfeuer herum. Sie in ihrer Sprache und wir in unserer Sprache. Welch ein Freund ist unser Jesus. Das tut den alten Leuten gut. Aber die Jungen rümpfen vielleicht die Nase. Schon wieder ein Salz. Also ich danke euch, dass ihr es gesungen haben. Das hat mir gut getan. Natürlich kann man Kompromiss machen, aber es geht nicht um das. Meine alten Eltern, kurz vor ihrem Tod, haben gesagt, also die Lieder, die gesungen werden bei unserer Schona, Zammriswil, die gefallen uns nicht. Aber wir freuen uns, weil es den Jungen gefällt. Die Jungen, das sind die Zukunft der Gemeinde. Und nicht wir Alten. Wir treten ab. Und darum, liebe Alte in unserer Mitte, Toleranz ist auch wichtig in der Gemeinde Jesu. Gilt natürlich beidseitig. Dass man Rücksicht nimmt aufeinander. Aber das ist nicht entscheidend. Formfrage. Als ich noch jünger war, noch Kind, da sind Kleiderfragen entscheidend gewesen. Also mit Hosen als Frau, kannst du dir vorstellen. Du wirst fast gesteinigt, aber kurze Haare als Frau, gibt es doch nicht. So Zeug, was hat sich gemeint, Jesus schon gespalten mit so Formfragen? Darf doch nicht sein. Bei Jesus gibt es immer, immer Neues zu entdecken. Bei Jesus gibt es immer Neues zu entdecken. Und das sage ich als einer, der die Bibel sicher 20 Mal schon gelesen hat. Und das Neue Testament vielleicht sogar schon 30 Mal. Ich gehe nicht ab die Bibel an und sage, ja, das kenne ich ja, das können wir überspringen, sondern Jesus, was hast du heute vor mit mir? Und ich habe gemerkt, als Alte lese ich gewisse Bibelstellen anders, als als ich noch jung war. Hey, was habe ich als Jugendsekretär alles auf den Kopf gestellt? Mit unseren Jugendgruppen. Da haben wir auch experimentiert, alles Mögliche. Und dann sind die Bibelstellen wichtig gewesen, die ich jetzt gar nicht mehr brauche. Jetzt bin ich ein alter Mann, jetzt habe ich Erfahrung. Aber ich brauche neue Bibelstellen, ich brauche neue Nahrung für heute. Kolosser 3, Vers 2 heißt: In Christus liegen verborgen. Das heißt, man muss ein bisschen graben. Nicht einfach nur mal 5 Minuten schnell, dass ich meine Bibel gelesen habe, sondern Jesus, was hast du mir heute zu sagen? Ich bin offen für dich. Vielleicht ist es auch ein Befehl, was ich jetzt soll. Der letzte Punkt heißt, wenn Gott uns einmal auf die Seite nimmt. Und da knüpfe ich nochmal an bei den 3 Jüngern, die mit auf den Berg durften. Vielleicht brauchen wir nicht einen Berg, aber auch auf dem Berg kann uns Jesus einmal begegnen. Auf einer Wanderung. Wenn ich meine Wanderungen mache, meine täglichen, dann nachher sind das für mich Gebetswanderungen. Dann rede ich mit Jesus, dann lobe ich ihn und staune, wie er im Herbst wieder neue Blumen geschaffen hat, wo im Herbst jetzt halt blüht. Damit es nicht nur ein bisschen grün ist und langsam braun. Das sind für mich Gebetsspaziergänge. Jesus kommt mit. Wenn mich Gott auf die Seite nimmt, dann ist das eine unerhörte Chance. Der lebendige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der nimmt sich Zeit für mich persönlich. Oh, das sollte mir eigentlich ausflippen. Er will mir etwas sagen, mir etwas auf den Weg geben, wo mich stärkt auch für den nächsten Abschnitt. Und wenn es da heisst, wenn Gott uns auf die Seite nimmt, dann kann das manchmal auch unangenehm werden, wenn ich unheilbar krank wird. Wenn ich wochenlang im Spital bin, unser Nachbar, gerade unser Wein, in dem Projekt, wo wir drin sind, im Mehrgenerationenprojekt, der ist jetzt wegen einer Herzoperation im Spital. Er hat uns kürzlich ein Mail geschickt. Sie müssen nochmal operieren. Und die letzten 7 Tage haben wir nichts mehr gehört von ihm. Weil es ihm scheinbar nicht gut geht. Wenn uns Gott auf die Seite nimmt, dann hat er seine eigene Methode. Dann hat er genau in dieser Zeit etwas mir zu sagen. Wenn sie mir sagen, ja, du hast ja keine Ahnung, wie viele Schmerzen ich habe, da kann ich gar nicht mehr richtig beten vor Schmerzen. Dann sage ich ihnen, lass doch einmal Römer 8, dass der Heilige Geist für mich betet, beim Vater, weil ich nicht mehr Kraft habe. Er beschäftigt sich mit mir persönlich. Und das ist doch ein großes Wunder. Und wenn Sie mich fragen, nochmal das Thema zu nehmen, das ich am Anfang skizziert habe, was ist das Wichtigste im Christsein? Das Wichtigste ist Jesus. Jesus als der, der da ist. Jesus als der, der weiß, was ich brauche. Und Jesus als der, der durch seinen Heiligen Geist mir Kraft gibt zum Überwinden. Kraft gibt zum Durchhalten bis zum Ziel. Jesus ist und bleibt der Wichtigste. Uns zugewandte Seite von Gott, vom Vater, vom Heiligen Geist und er selber. Er ist das Wichtigste. Sie sahen niemand als Jesus allein. Ich will noch beten. Herr, du hast dir eigentlich schwierige Werkzeuge ausgewählt mit uns. Der Kurt hat von Männern und Frauen erzählt, wo schwere Wege geführt worden sind. Und manchmal sind wir so schwere Kunden von dir. Und wir auch nicht mehr weiter wissen. Und wir jammern. Aber du bist da. Du bist heute Morgen da als der Lebendige, der Verstandene und der, der wiederkommt. Als der, der alle Fäden in der Hand hat. Und wir danken dir für den Heiligen Geist, der in unserer Mitte sein Werk tut, auch jetzt heute Morgen. Du nimmst uns auch heute Morgen so auf die Seite und sagst, das gilt dir, weil ich dich lieb habe. Ich will dich begleiten. Herr, und das macht uns froh. Froh und dankbar. Wir wollen dir heute Morgen ein neues Jahr geben. Nimm du uns in deine Hände und brauch uns. Amen.